Es grüßt Sie ganz herzlich zur nächsten Sendung, Andrea Marti. Das heutige Thema der Sendereihe Anbetung mit Anne-Françoise Vatter lautet Beten mit Maria und Martha. Und da sind wir heute im Gespräch mit Anne-Françoise Vatter. Frau Vatter hat langjährige Erfahrung mit der Anbetung. Sie hat im Jahr der Eucharistie 2004 die sogenannte Schule der Anbetung initiiert, die international stattgefunden haben. Die Texte der Schule der Anbetung sind im Benno Verlag als Buch erschienen, mit ganzem Herzen Hinführung zur eucharistischen Anbetung. Dieses Buch ist in deutscher Sprache, aber leider vergriffen. Der Vater ist seit 1985 Mitglied der Gemeinschaft Emmanuel. Nun freuen wir uns auf die Gedanken von Anne-Françoise und ich begrüße dich, Anne-Françoise, bei Radio Gloria ganz herzlich.
Sehr grüß Gott, liebe Zuhörer von Radio Gloria. Ich freue mich sehr, dass ich wieder bei Ihnen bin und wir diese Serie über die eucharistische Anbetung fortsetzen können. Im ersten Impuls hatten wir zusammen das größte Geheimnis unseres Glaubens betrachten, das ist die Eucharistie. Und wir haben besonders über diese Realpräsenz von Jesus insistiert. Jesus, der wahre Gott und wahrer Mensch ist, der unter den Gestalten des Brotes unter uns wohnt und der in jedem Tabernakel sehnsüchtig auf unseren Besuch wartet. Und dann hatten wir zusammen überlegt, wie man diese Zeit der eucharistischen Anbetung gestalten könnte. Und heute wollen wir vertiefen, wozu uns Jesus während dieser Zeit einlädt. Und dafür werden wir zu Martha und Maria von Bethanien in die Schule gehen. Sie und ihr Bruder Lazarus, die waren Freunde von Jesus. Und sie hatten das Glück, das wir nicht haben, sie konnten ihn sehen. Für uns ist das nicht so einfach, denn wenn wir in unserem Zimmer beten, da sehen wir den Herrn nicht. Und wenn wir ihn in der Eucharistie anbeten, dann haben wir lediglich die Hostie vor Auge, von der uns nur der Glaube sagt, dass sie der Leib Christi ist. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass uns Jesus genauso nah ist wie damals Martha und Maria. Und in der Heiligen Kommunion ist er uns sogar näher, als er damals Martha und Maria war. Die heilige Teresa von Avila sagte, dass das Gebet, das habe ich schon letztes Mal gesagt, ein freundschaftlicher Umgang ist, bei dem wir oftmals ganz allein mit dem reden, von dem wir wissen, dass er uns liebt. Das heißt, das Gebet ist nicht zuerst das Ergebnis einer Methode oder einer Technik, sondern das ist ein Empfangen der Person Gottes. So wie Martha Jesus in ihrem Haus empfangen hatte. Also falls Sie nicht gerade im Auto sind, liebe Zuhörer, sondern zu Hause, dann können Sie versuchen, während ich den Text vorlese aus dem Lukas-Evangelium, dass Sie die Augen schließen und sich die Szene bildlich vor Augen vorstellen. Denn die Teresa von Avila und auch der heilige Ignatius raten uns dazu, das Evangelium uns wirklich vorzustellen, wie das war. Ich lese es Ihnen vor. Sie, das heißt Jesus und seine Jünger, zogen zusammen weiter und er kam in ein Dorf. Eine Frau namens Martha nahm ihn freundlich in ihr Haus auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und lauschte seinem Wort. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Sie kam zu ihm und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen werden. Schauen wir uns diesen Text Satz für Satz an. Das heißt, sie zogen zusammen weiter und er kam in ein Dorf. Komisch, ne? Sie zogen zusammen weiter, das heißt Jesus mit den 12 Jüngern und plötzlich heißt es, er kam in ein Dorf. Das heißt, der Fokus ist allein auf Jesus gerichtet, damit wir begreifen, es geht jetzt nur um ihn, um Jesus und Martha und um Jesus und Maria. Dann heißt es, Martha nahm ihn freundlich auf. Martha. Oft werden im Evangelium die Menschen ohne ihren Namen erwähnt. Der Blinde, die gekrümmte Frau, der Aussätzige. Aber manchmal erfahren wir den Namen einer Person und das, was auf eine besondere persönliche Beziehung zwischen Jesus und dieser Person hinweist. Also Martha nahm ihn freundlich auf. Schon diese ersten Worte zeigen uns Marthas innere Haltung. Sie heißt Jesus willkommen. Und indem sie ihr Haus für Jesus öffnet, lebt sie gewissermaßen das Wort aus der Offenbarung 3,20: Ich stehe an der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Und wir werden Mahl halten. Ich mit ihm und er mit mir. Und wenn wir beten wollen, ist der erste notwendige Schritt, dass wir uns entscheiden, erstens Zeit dafür zu nehmen und zweitens unser Herz zu öffnen. Denn Beten geschieht nicht zufällig, sondern beginnt mit der Entscheidung, jetzt will ich beten. Und damit öffnen wir unser Herz für Jesus, der immer anklopft. Denn wir könnten sehr wohl in einer Kirche bei der Anbetung oder in unserem Zimmer auf einem Jesusbild knien und dennoch unser Herz verschlossen halten und nur oberflächlich anwesend sein. Aber wenn wir uns klar machen, dass Gott immer den ersten Schritt tut und dass er schon sehnsüchtig auf uns gewartet hat, dann wird es uns leichter fallen, uns für das Gebet zu entscheiden, uns zu entscheiden, unser Herz zu öffnen. Und dann ist unser Gebet eine Erwiderung auf die Liebe von Jesus, der zu uns kommt, wie er zu Marthas Haus gekommen ist. Auch zu uns will Jesus kommen. Wir können den Heiligen Geist bitten, dass er uns dieses Anklopfen hört. Heiliger Geist, hilf mir, dass ich mein Herz für Jesus öffne. Dann heißt es weiter, Martha hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und lauschte seinem Wort. Martha war aber ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Martha war durch die Arbeit nicht nur abgelenkt, das heißt, sie war ganz davon in Anspruch genommen. Das heißt, Jesus ist bei Martha eingetreten und um ihn zu sorgen, hat sie sich entfernt, um für ihn das Essen vorzubereiten. Aber es war gut, dass Maria auch da war und sich um den Gast gekümmert hat. Vielleicht hat Martha sich gar nicht gewünscht, zu den Füßen von Jesus zu sitzen. Sie ist vielleicht ein ganz anderer Typ Mensch als Maria. Sie ist vielleicht eher aktiv und tut alles gern managen in der Küche. Und indem sie für alle kocht, lebt sie konkret die Nächstenliebe. Aber Lukas gibt uns einen wichtigen Hinweis. Das heißt, Martha war ganz von ihrer Arbeit in Anspruch genommen. Das heißt, dass ihre Arbeit irgendwie von ihr Besitz ergriffen hatte. Nicht sie beherrscht die Arbeit, sondern die Arbeit, die Sorgen beherrschen sie. Und sie ist so tief drin, dass sie nicht mehr unterscheiden kann, was wirklich notwendig ist und was eigentlich gar nicht so wichtig wäre vielleicht. Und so ist sie von der Situation völlig überfordert. Kennen wir nicht auch solche Momente, wo wir nicht mehr wissen, wo der Kopf uns steht, wo wir nicht mehr bei uns sind, nicht mehr in uns, sondern außerhalb von uns? Und es gibt einen deutschen Ausdruck, der das sehr gut sagt. Das heißt, er oder sie ist außer sich. Ja? Und wenn wir außer uns sind, dann übernehmen sehr schnell die Gefühle das Kommando. Wir werden aggressiv, wütend, traurig, ungeduldig. Wir können vielleicht überlegen, in welchen Situationen wir uns zu sehr von den Sorgen oder von der Arbeit in Besitz nehmen lassen. Und in dieser Situation, wo sie überfordert war, hat Martha das einzig Richtige getan. Das heißt, sie kam zu ihm. Sie kam zu Jesus. Sie ist nicht in der Küche schmollend geblieben und hat gegrummelt vor sich hin. Nein, sie handelt. Sie macht einen Schritt und sie geht zu Jesus. Und dann frage ich Sie, geht es uns nicht auch oft so im Gebet? Wir haben so schön angefangen zu beten, aber dann sind wir plötzlich ganz weit weg mit unseren Gedanken. Unsere Sorgen, die haben uns wieder voll im Griff. Wir haben vollkommen vergessen, dass wir vor Jesus sind. Wir sind wie abgetrennt von ihm. Wir sind zwar in der Anbetung oder halten eine Gebetszeit zu Hause, aber innerlich sind wir ganz weit weg.
Und manchmal kann es ganz schön lang dauern, bis wir uns wieder besinnen. Und wie Martha, dass sie uns daran erinnern, dass Jesus da ist, dass wir mit ihm reden können. Das heißt, sie kam zu Jesus, das ist der erste Schritt. Und sagte, das ist der zweite Schritt. Der zweite Schritt, sie spricht zu Jesus. Und das erste Wort, was sie sagt, ist, Herr, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt. Sie sagt, Herr, diese Anrede, die zeigt ihren Respekt vor Jesus. Aber wir können uns fragen, warum sie ihn nicht mit Jesus anspricht. Hat sie vielleicht durch ihren Stress vergessen, dass Jesus nicht nur ihr Herr, sondern auch ihr Freund ist? Und was sagt sie zu Jesus als erstes? Sie klagt ihn an. Sie macht ihm indirekt einen Vorwurf. Kümmert es dich nicht? Und ich frage sie, ist es nicht oft ein Vorwurf, den auch wir Gott machen? Kümmert es dich nicht, Gott? Kümmert es dich nicht, dass mein Geschäft wegen Corona-Pleite geht? Kümmert es dich nicht, dass ich mit meinen kleinen Kindern vollkommen überfordert bin? Kümmert es dich nicht, dass mich im Altenheim niemand besucht oder dass das virtuelle Studium mich fertig macht oder dass meine Frau oder mein Mann mich verlassen hat? Kümmert es dich nicht, Jesus? Und dann spricht Martha aus, worin ihr wahrer Kummer liegt. Maria überlässt die ganze Arbeit mir allein. Allein, ich glaube, dass das ein Schlüsselwort ist. Martha fühlt sich einsam und verlassen. Sie hat den Eindruck, dass niemand sie sieht, dass niemand ihre Not wahrnimmt. Und die viele Arbeit ist nicht unbedingt ihr Problem, sondern die Tatsache, dass man sie alleine lässt. Und ihre tiefste Sehnsucht ist, dass jemand sie sieht, sie wahrnimmt und ihr zuhört. Und nun hat Martha Jesus ihr Problem gesagt. Sie muss die ganze Arbeit alleine machen, aber sie steckt noch voll drin in ihrem Problem. Deshalb sagt sie noch zu Jesus, sag ihr doch, sie soll mir helfen. Sie hat zwar ihr Herz ausgeschüttet, aber sie hat ihr Problem noch nicht losgelassen. Sie will die Kontrolle nicht aufgeben. Sie will, dass Maria ihr hilft. Und ist es nicht etwas, das auch wir machen? Wir haben Sorgen und wir sagen zu Gott, ich habe dieses Problem, bitte tu dies oder das, damit es aufhört. Wir glauben immer zu wissen, was Gott tun sollte, damit es uns besser geht. Oder damit es unseren Kindern besser geht oder unserer Pfarrei. Und so ist Martha. Sie ist vor Jesus, sie spricht mit ihm, aber eigentlich ist sie bis jetzt nur bei sich. Immerhin hat Martha wirklich alles gesagt, was sie auf dem Herzen hatte. Und das ist richtig. Genau dazu ermutigt uns Gott. Das sollen wir in der Anbetung tun. Unser Herz bei ihm ausschütten. Im Psalm 62,9 heißt es, Vertraue im Volk Gottes zu jeder Zeit. Schüttet euer Herz vor ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Herr Gott sagt uns, vertraut mir, vertraut mir. Und der heilige Petrus schreibt Ähnliches. Petrus, 1. Petrusbrief 5,7. Werft all eure Sorge auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Und irgendwie ist das die direkte Antwort auf Marthas Frage. Jesus, kümmert es dich nicht? Jawohl, er kümmert sich um dich, Martha. Er kümmert sich um jeden von uns. Wirklich. Aber wir können uns ehrlich fragen, glaube ich wirklich, dass Gott sich um mich kümmert? Glaube ich das? Oft fühlen wir uns verlassen und allein. Wir können bitten, Heiliger Geist, komm, bitte stärke in mir die Gewissheit, dass Gott meine Sorgen kennt, dass Gott sich um mich kümmert, wenn ich ihn darum bitte. Und dass Jesus für mich betet beim Vater, so wie der Papst es in einer Audienz gesagt hat. Jesus betet für uns. Machen wir es wie Martha, sagen wir Jesus alles, was wir auf dem Herzen haben, ohne schöne Sätze zu machen, ohne gut vor ihm stehen zu wollen. Und vielleicht denken wir, warum soll ich es ihm sagen? Er weiß doch alles. Ja, das stimmt. Wir werden dem Herrn nichts Neues sagen, denn er weiß tatsächlich aus. Aber das Aussprechen von all dem, was wir in uns tragen, das wird unser Herz für sein Wirken öffnen. Und damit machen wir Jesus eine Freude, wenn wir mit ihm sprechen. Und wie wird Jesus vorgehen, um unser Herz zu beruhigen? Schauen wir, wie er das mit Martha angestellt hat. Der Herr antwortete. Martha hat ihr Herz ausgeschüttet und nun antwortet Jesus. Er wendet sich hier zu, so wie er sich jedem von uns beim Gebet zuwenden will. Und er spricht ihren Namen zweimal aus. Martha, Martha. Und ich glaube, er könnte ihr nichts Wichtigeres sagen. Ein erstes Mal sagt er, Martha. Aber sie ist noch verschlossen. Sie ist innerlich noch nicht ganz bei Jesus angekommen. Sie ist noch zu sehr aufgewühlt. Also sagt er noch einmal, Martha. Und er sagt es so liebevoll, dass sie ihn endlich in die Augen schaut. Und darin sieht sie keine Vorwürfe, keine Verurteilung, noch Liebe und Verständnis. Und das ist etwas, das wir uns im Gebet versuchen sollten vorzustellen. Wenn wir vor Jesus, der in der Eucharistie gegenwärtig ist, unser Herz ausgeschüttet haben, könnten wir hören, wer uns bei unserem Namen nennt. Versuchen wir uns vorzustellen, wie er unseren Namen ausspricht, wie er uns anschaut, mit einer Liebe, die wir, so wie sie, noch von niemandem bekommen haben. Und in diesem Augenblick, wo Martha in den Augen von Jesus blieb, die ist nicht mehr nur die Martha aus der Küche, sondern es ist diese wunderbare, großzügige, liebende Frau, die die Freundin von Jesus ist und die nun bereit ist zu hören, was er ihr sagen will. Wir können kurz innehalten, um zu hören, wie Jesus unseren Namen in diesem Moment liebevoll ausspricht.
Thank you.
Wir sind zurück in der Sendung mit Enfaswas Vater. Sie spricht über Beten mit Maria und Martha.
Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Martha hat nichts von Sorgen gesagt, aber Jesus weiß um ihre Gedanken, um ihre wahren Bedürfnisse. Er hat wirklich zugehört. Und auch uns sagt er, du machst dir viele Sorgen. Und er sagt es, weil es die Wahrheit ist, oder? Und er will, dass wir uns trauen, diese Sorgen auszusprechen, damit er uns einen Ausweg zeigen kann. Und jetzt, aber erst jetzt, wo der tiefe Kontakt zu Jesus wiederhergestellt ist, ist Martha bereit, das zu hören, was Jesus ihr sagen will und was die zentrale Botschaft dieser Stelle aus dem Evangelium ist. Er sagt ihr, nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen werden. Jesus leugnet nicht, dass Martha wirklich zu viel Arbeit hatte für eine einzelne Person. Er sagt, ja Martha, du bist in Not, das sehe ich. Aber es gibt nur eine Sache, die notwendig ist, die deine Not wenden kann. Auf Französisch heißt es nécessaire. Aber das deutsche Wort ist perfekt, notwendig. Und was wendet die Not? Das ist das Bessere, das Maria gewählt hat. Und was hat sie gewählt? Sie hat sich zu den Füßen von Jesus gesetzt, um seinem Wort zu lauschen. Jesus will Martha und auch uns damit sagen, was deine innere Not wenden kann, ist zuerst bei mir zu sein. Martha, diese Zeit bei mir, sie steht dir zu, genauso wie sie Maria zusteht. Auch dir will ich es schenken. Auch nach dir sehne ich mich. Ich will zu deinem Herzen sprechen. Und das sagt er jedem von uns. Nimm dir die Zeit. Ich will dich beschenken. Nimm dir die Zeit. Du bist es wert. Ja, Jesus sagt zu uns, Matthäus 11, 28, kommt alle zu mir, die ihr beladen seid. Ich will euch Ruhe verschaffen. Und Martha hat diese Ruhe erfahren, die nur Jesus ihrer Seele schenken konnte. Hören wir, was die Adige Elisabeth der Dreifaltigkeit, eine französische Karmelitin, einem Priester über Maria schreibt, die das Wort Jesu lauschen will. Spüren Sie nicht auch in sich die Leidenschaft, dieses Wort zu hören? Manchmal ist dieses Bedürfnis zu schweigen so stark, dass man nichts anderes tun möchte, als wie Maria, dieses schöne Beispiel einer kontemplativen Seele, zu Füßen des Meisters zu sitzen, begierig alles zu hören, immer noch tiefer in dieses Geheimnis der Liebe einzudringen, das er uns zu offenbaren gekommen ist. Ja, Jesus möchte, dass wir auf ihn hören, dass wir unsere Arbeit mit ihm verrichten. Vielleicht nicht so ganz versunken im Gebet, aber immer wieder an ihn denkend. Und wir können uns vorstellen, dass Martha nach dem Gespräch mit Jesus wieder in die Küche gegangen ist. Das Essen musste ja vorbereitet werden. Aber sie war nicht mehr allein. Sie wusste, Jesus denkt an mich, Jesus ist bei mir, Jesus ist in meinem Herzen. Und damit komme ich zum zweiten Teil dieses Impulses, das ist so der Gegenwart der göttlichen Personen in unserer Seele. Ich glaube, dass gerade in unserer Zeit, wo wir während des ersten Lockdowns so lange die Eucharistie entbehren mussten, wo so viele von uns nicht mehr in die Kirche sich trauen, weil sie krank sind oder Angst vor Ansteckung haben, oder Angehörige pflegen müssen oder kleine Kinder zu Hause haben. Gerade jetzt ist es so wichtig, dass wir wie Maria und Martha begreifen, dass wir nie alleine sind, dass Gott immer bei uns ist, weil er in uns ist. Und das hatte Jesus seinen Jüngern ausdrücklich gesagt, Johannes 15, 4. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Oder 14, 23. Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Ja, seit dem Tag unserer Taufe wohnen die drei Personen der Dreifaltigkeit in unserer Seele, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Ich habe das letzte Mal das Gebet der heiligen Elisabeth von der Dreifaltigkeit zitiert. Sie war so davon überzeugt, dass die Dreifaltigkeit in uns wohnt, dass sie allen, die sie liebte, davon erzählen wollte. besonders ihre Mutter. Also sie schreibt ihr in einem Brief: Liebe Mama, ich bitte den Heiligen Geist, dir diese Gegenwart Gottes in deinem Innern zu enthüllen, von der ich dir gesprochen habe. Denk daran, dass deine Seele der Tempel Gottes ist. In jedem Augenblick, bei Tag und bei Nacht, wohnen die drei göttlichen Personen in uns. Dann hören wir gut zu, wie sie differenziert es ihrer Mutter erzählt. Sie sagt zu ihr: Du hast nicht die heilige Menschheit in dir, wie bei der heiligen Kommunion, sondern die Gottheit, diese Wesenheit, die die Seligen im Himmel anbeten, ist in deiner Seele. Die Gottheit, diese Wesenheit ist in unserer Seele, so wie im Himmel. Das ist fast unvorstellbar, aber das ist wahr. Dann fährt Elisabeth fort: Wenn man dies weiß, lebt man in einer ganz wunderbaren, innigen Vertrautheit mit ihm. Man ist nie mehr allein. Aber Elisabeth weiß, dass es nicht jedem leicht fällt, sich Gott in uns vorzustellen. Also geht sie darauf ein und schreibt weiter: Liebe Mama, ist dir aber der Gedanke, dass der gute Gott nahe bei dir ist, lieber als der Gedanke, dass er in dir ist, so folge dieser Neigung. Die Hauptsache ist, dass du mit ihm lebst. Denk daran, dass du mit ihm zusammen bist und geh mit ihm um wie mit jemandem, den man liebt. Es ist so einfach. Es bedarf keiner schönen Gedanken, sondern man muss das Herz sprechen lassen. Das ist der Brief 273. Das ist nichts Neues, aber schon im 16. Jahrhundert zum Beispiel schrieb die heilige Teresa von Avila: Mir scheint, dass wenn ich begriffen hätte, wie ich es heute tue, dass in diesem winzigen Palast meiner Seele ein so großer König wohnt, dann hätte ich ihn nicht so oft alleine gelassen und mich von Zeit zu Zeit bei ihm aufgehalten. Ich habe viel Frauen zitiert, aber damit die Männer sich auch angesprochen fühlen, möchte ich Ihnen das Beispiel eines Mannes nennen, der im 17. Jahrhundert gelebt hat. Das ist der Bruder Lorenz der Auferstehung. Er war auch ein Karmelit und er war der Koch von seinem Kloster. Er musste jeden Tag für ein ganzes Männerkloster kochen. Also da macht er nichts dagegen. Und seine Mitbrüder berichten, dass er in der Küche die Arbeit von zwei erledigte. Jedoch, ich zitiere, sah man ihn nie hastig handeln, sondern mit dem richtigen Maß wandte er für jede Arbeit die nötige Zeit auf, verhielt sich immer demütig und ruhig, arbeitete weder langsam noch hastig und blieb immer in einem unveränderlichen Frieden und hatte ein ausgeglichenes Gemüt. Oh, da kann man sich fragen, wer das geschafft hat. Das wäre doch toll, wenn wir es auch so hinkriegen. Aber sein Geheimnis, den hat er in wenigen Briefen und Gesprächen hinterlassen. Vor Arbeitsbeginn sagte er zu Gott: Mein Gott, arbeite mit mir. Nimm mein Tun und meine ganze Liebe an. Und dann fing er an zu arbeiten und unterhielt sich weiterhin vertraulich mit Gott. Denn er hatte sich angewöhnt, immer in der Gegenwart Gottes zu sein. Dann schreibt er noch: Die heiligste, gewöhnlichste und notwendigste Übung im geistlichen Leben ist die Vergegenwärtigung Gottes. Sie besteht darin, an seiner Gegenwart Gefallen zu finden und sich dieses anzugewöhnen, indem man sich demütig und liebevoll zu jeder Zeit mit ihm unterhält. Haben Sie das Wort gemerkt? Zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit können wir uns mit Gott unterhalten. Martha in ihrer Küche, wie in unserem Büro, vielleicht nicht gerade, wenn wir ganz was Kompliziertes machen, oder bei den Kindern oder im Altenheim, sogar im Gefängnis, überall und zu jeder Zeit kann man sich liebevoll mit Jesus unterhalten. Und Bruder Lorenz erklärt uns sogar, wie wir damit anfangen können. Er sagt: Diejenigen, die mit dieser Übung anfangen, können innerlich einige Worte sprechen, wie: Mein Gott, ich gehöre ganz dir. Lieber Gott, ich liebe dich von ganzem Herzen. Oder andere Worte, die der Liebe spontan einfallen. So, und damit wir nicht denken, dass das nur etwas für die anderen ist, sagt er: Jeder kann ganz nahe mit Gott umgehen. Der eine mehr, der andere weniger. Er weiß, was wir leisten können. Beginnen wir also. Vielleicht wartet er auf einen hochherzigen Entschluss bei uns. Gott verlangt keine großen Opfer von uns. Von Zeit zu Zeit ein wenig an ihn denken, ein wenig Anbetung.
Ist das nicht wunderbar? Gott verlangt keine großen Opfer, sagt Bruder Lorenz, sondern dass wir von Zeit zu Zeit ein wenig an ihn denken, ihn ein wenig anbeten. So einfach ist das. Aber wir müssen nicht denken, dass wir das spüren müssen. Es ist nur wenigen Leuten geschenkt, es zu spüren, diese Gegenwart der Dreifaltigkeit. Aber im Glauben können wir jederzeit das wissen, dass die Dreifaltigkeit in uns wohnt. Und dann wendet sich Bruder Lorenz der Auferstehung an alle, besonders aber an diejenigen, die aus irgendeinem wichtigen Grund nicht in die Kirche gehen können. Er sagt, um bei Gott zu sein, ist es nicht nötig, immer in einer Kirche zu weilen. In unserem Herzen können wir eine stille Kammer des Gebets aufschlagen, wohin wir uns von Zeit zu Zeit zurückziehen und mit ihm liebende Zwiegespräche halten. Und verstehen Sie, das ist genau das, was Jesus zu Martha gesagt hatte. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Und dieses Bessere, das ist das Verweilen in der Gegenwart von Jesus, die niemand uns nehmen kann. Am besten ist es natürlich in seiner eucharistischen Gegenwart, wo Jesus auf uns wartet. Aber wenn es wirklich nicht möglich ist, dann wissen wir, dass Jesus in uns ist und dass wir ihm jederzeit in unserer Seele begegnen können. Aber wissen Sie, von außen kann man uns die physische Gegenwart Jesu in der Eucharistie wegnehmen. Das haben wir schmerzhaft während des ersten Lockdowns erfahren, wo wir keine Kommunion empfangen durften. Und das erleben in unserer Zeit sehr viele verfolgte Christen auf der ganzen Welt, die der Gegenwart Jesu in der Eucharistie beraubt werden. Aber niemand kann uns die Gegenwart der drei göttlichen Personen in unserem Herzen wegnehmen. Ich möchte mit einem Brief abschließen, den die heilige Elisabeth der Dreifaltigkeit geschrieben hat, als sie als junge Frau, sie hat sich am Knie verletzt und die konnte nicht in der Kirche gehen. Und damit verabschiede ich mich von ihnen. Sie sagte, ich kann nicht zur Kirche gehen, nicht zur heiligen Kommunion. Aber sehen Sie, der liebe Gott braucht das Sakrament nicht, um zu mir zu kommen. Mir scheint, ich habe ihn jetzt ebenso nahe. Diese Gegenwart Gottes ist so gut. Dort, ganz auf dem Grund, im Himmel meiner Seele, finde ich ihn gern, weil er mich ja nie verlässt. Gott in mir, ich in ihm, oh, das ist mein Leben. Nicht wahr? Es ist so gut zu denken, dass wir ihn mit Ausnahme des Schauens bereits genauso besitzen wie die Seligen dort oben.
Herzlichen Dank an François für diese tiefgreifenden, schönen Gedanken. Beten mit Maria und Martha. Radio Gloria wünscht dir
ein einfach reicher Gottessegen.
Herzlichen Dank, liebe Andrea. Es war auch für mich eine Freude und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Auf Wiederhören.
Danke an François. Das war die Sendung mit Anne-Françoise Vater, Beten mit Maria und Martha. Und so verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen reicher Gottessegen, Ihre Andrea Marti.